Heute bei «Apropos» ein entscheidender Moment im Nahostkonflikt. Schon seit Längerem plant Israel einen Angriff auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten. Dort sollen sich Mitglieder der Hamas aufhalten, die verantwortlich sind für den Terroranschlag und Geiselnahme am 7. Oktober vom letzten Jahr. Auf die haben wir es abgesehen, sagt der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.
Es kommt nicht in Frage, dass wir den Krieg beenden, bevor wir alle Ziele erreicht haben. Wir werden in Rafah einmarschieren und die dortigen Hamas-Bataillone eliminieren.
Gleichzeitig leben in Rafah viele Zivilistinnen und Zivilisten und Menschen, die aus anderen Teilen des Gazastreifens dort hingeflüchtet sind. Darum haben verschiedene Länder versucht, einen militärischen Angriff zu verhindern und zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe zu vermitteln. Warum sind alle Verhandlungen am Ende gescheitert? Und was bedeutet Rafah für den weiteren Verlauf des Nahostkonflikts? Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Paul-Anton Krüger. Er ist Politikredakteur bei der «Süddeutschen Zeitung» und ist längere Zeit als Korrespondent für die «SZ» und den «Tagi» im Nahen Osten gewesen. Hallo Paul.
Hallo, guten Tag.
Die Aufnahme findet statt am Dienstag, am frühen Nachmittag. Das ist entsprechend auch der aktuelle Informationsstand.
Ja, und die Weltöffentlichkeit blickt natürlich mit Sorge auf die Grenzstadt Rafah, wo ein israelischer Militäreinsatz bevorsteht.
And the Israeli military says its forces have taken control of the Palestinian side of the Rafah crossing, which borders Egypt and southern Gaza.
Paul, im Nahostkonflikt schauen ja gerade alle auf die Stadt Rafah. Das ist im Süden vom Gazastreifen. Was ist dort gerade los?
Ja, du hast es ja schon gesagt, dort haben sich Hunderttausende Palästinenser hinbegeben in den vergangenen Monaten, um den Kampfhandlungen im Gazastreifen zu entkommen. Das war auch eine Evakuierungsanordnung eben der israelischen Streitkräfte. Und jetzt hat eine begrenzte, wie es aussieht, Operation der israelischen Streitkräfte in diesem Gebiet begonnen. Die Vorgeschichte dazu ist am Sonntag passiert. Da haben die Qassam-Brigaden, also der bewaffnete Arm der Hamas, die sich da auch dazu bekannt haben, von Rafah aus einen anderen Grenzübergang, Kerem Shalom, der ungefähr 3,5 Kilometer Luftlinie entfernt ist, mit Raketen oder Mörsergranaten beschossen und dabei 3, mittlerweile glaube ich sogar 4 israelische Soldaten getötet. Dieser Beschuss ist nach Angaben der israelischen Streitkräfte von einem Gebiet ausgegangen, in dem sich in Rafah der Grenzübergang nach Ägypten befindet. Und in dieses Gebiet sind die israelischen Streitkräfte in der Nacht offenbar vorgestoßen.
Mhm. Ist das denn jetzt die militärische Offensive, die schon seit Längerem erwartet wird?
Also die US-Regierung geht davon aus, dass es das nicht ist, sondern dass es sich um eine begrenzte Operation handelt. Wie gesagt, die israelischen Streitkräfte haben die Kontrolle über den Grenzübergang übernommen, was natürlich auch Auswirkungen hat, weil er neben Kerem Shalom der wichtigste für Hilfslieferungen ist und auch die einzige Möglichkeit eigentlich für Zivilisten aus dem Gazastreifen evakuiert zu werden. Es gab zuvor eine Evakuierungsanordnung der israelischen Streitkräfte für einen bestimmten Teil von Rafah, eben an der Grenze zu Ägypten. Andere Teile sind davon nicht betroffen gewesen. Es lässt darauf schließen, dass es noch nicht die umfassende Militäroperation ist, die in Israel in Erwägung stand.
Trotzdem gibt es nach wie vor Anzeichen, dass Israel auch diese Operation könnte durchführen.
Ja, Israel hat sich nie bereit dazu erklärt, auf diese Operation zu verzichten. Dafür gibt es militärische Gründe. Man vermutet die 4 verbliebenen, noch kampfbereiten Brigaden der Hamas in dem Gebiet in Rafah. Man vermutet Mitglieder der Führung bis hin zu dem Militärführer im Gazastreifen Yahya Sinwar in diesem Gebiet. Und man vermutet auch etliche Geiseln in dem Gebiet. Also da gibt es auf jeden Fall militärisch noch Operationsziele. Die Hoffnung war, dass man im Rahmen einer Waffenruhe und eines Austausches von Geiseln der Hamas gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen dem zuvorkommen kann. Es steht jetzt im Moment wieder auf der Kante. Kann sein, dass es noch zu weiteren Verhandlungen kommt. Das ist zumindest angekündigt. Und es ist auch noch möglich, sagen auch die Amerikaner und andere Regierungen in der Region, dass es zu einer Einigung kommt.
Du sagst, es geht im Moment um eine begrenzte Militäraktion vermutlich. Wird das aber trotzdem jetzt Auswirkungen haben auf die Verhandlungen um eine Waffenruhe, die ja nach wie vor am Laufen sind?
Das ist, glaube ich, zu früh, um das zu sagen. Israel hat angekündigt, trotzdem eine Delegation nach Kairo zu entsenden, die dort weiter verhandeln soll. Israel hat aber auch gesagt, dass der Vorschlag für die Waffenruhe, die nach Angaben der Hamas von der Seite zugestimmt worden ist, nicht dem entspricht, dem Israel zugestimmt hat. Also da gibt es noch Verhandlungsbedarf. Auf der anderen Seite hat die Hamas gedroht, wenn Israel dort seine Militäroperationen fortsetzen würde, dass sie wiederum die Verhandlungen abbrechen, nachdem sie aber schon gesagt haben, sie hätten zugestimmt. Also das ist ein ständiges Hin und Her. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Hamas diesen Angriff auf den Grenzübergang oder eine Militäreinrichtung in der Nähe des Grenzübergangs Kerem Shalom, wie die Hamas selber sagt, mitten in der Endphase um diese Verhandlungen verübt hat. Also da muss man sich dann schon fragen, welches Ziel die Hamas damit verfolgt hat, weil es auch viele Anzeichen dafür gibt, dass die Hamas zwar Israel die Verantwortung zuschieben will, dass es nicht zu dieser Waffenruhe kommt, selber aber aus verschiedenen politischen Gründen kein Interesse daran hat, unter anderem, weil sie einen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen verlangen, wozu Israel nicht bereit ist, und natürlich die Hamas-Führung, die sich im Gazastreifen noch aufhält, weiterhin davon ausgehen muss, dass sie von den israelischen Streitkräften getötet wird, wenn diese die Möglichkeit dazu erhalten.
Paul, ich möchte mit dir noch etwas genauer auf die Verhandlungen rund um eine Waffenruhe schauen. In den letzten Wochen haben ja verschiedene Länder versucht, quasi eine Invasion in Rafah von Israel aus zu verhindern, eine Einigung zwischen der Hamas und Israel auf eine Waffenruhe zu erzeugen. Welche Länder haben da welche Rolle gespielt?
Also es sind im Prinzip drei externe Akteure, die da eine große Rolle spielen. Das sind auf der einen Seite Ägypten, die mit dem Militärgeheimdienst quasi die einzigen sind, die mit der Hamas direkt in Gaza in Kontakt stehen, auch dort mit dem militärischen Arm. Das ist Katar, was maßgeblich die Verhandlungen mit der politischen Seite, der politischen Führung der Hamas führt, die ja lange Zeit sich in Katar aufgehalten hat, zurzeit, wenn sie nicht wieder zurückgekehrt sind, sich in der Türkei aufhält. Die Verhandlungen finden in Kairo statt. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner da tief involviert mit CIA-Chef und Außenminister und sicher auch anderen Kanälen und sprechen mit vielen weiteren regionalen Akteuren. Also gerade hat Präsident Biden ja wieder den jordanischen König in Washington empfangen. Da gibt es eine sehr intensive Diplomatie. Es gab in der vergangenen Woche ein Außenministertreffen der westlichen Quint. Das sind die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien. Mit einer arabischen Quint, da sind vertreten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Jordanien und Ägypten, die in Riad in sehr diskretem Rahmen, also nur die Minister ohne weitere Mitarbeiter, besprochen haben, wie es nach einer Waffenruhe im Gazastreifen weitergehen könnte.
Kurzzeitig hat es ja so ausgesehen, als ob es eine Einigung könnte geben über Bedingungen von einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Du hast schon die Ereignisse erwähnt, die israelischen Soldaten, die am letzten Wochenende getötet worden sind. Hat es weitere Gründe gegeben, warum die Waffenruhe am Schluss nicht zustande gekommen ist?
Ja, es gibt ja noch keine Einigung. Also die Hamas hat jetzt gesagt, und das würde ich mit größter Vorsicht behandeln, sie habe einem Vorschlag zugestimmt. Offenbar ist dieser Vorschlag nicht identisch mit dem, worin die israelische Seite vorher eingewilligt hat. Es gibt jetzt verschiedene Akteure, die an diesen Verhandlungen beteiligt sind, die relativ optimistisch sich noch geben, dass man die Differenzen, die da übrig bleiben, noch überbrücken kann. Aber bisher gibt es, glaube ich, einfach noch keine Einigung, weil man noch über verschiedene Vorschläge redet. Man hat das hin und her gesehen in den vergangenen Wochen. Der grobe Rahmen ist bekannt. Drei Phasen, in denen verschiedene Dinge eben stattfinden sollen. Diese Architektur liegt im Prinzip seit Anfang des Jahres auf dem Tisch. Zuletzt hat sich Israel bereit erklärt, seine Forderungen für die Freilassung von Geiseln nach unten zu korrigieren, von 40 auf nur noch 33, was vermutlich damit zusammenhängt, dass eine große Zahl der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas oder anderer Palästinensergruppen sind, bereits tot ist. Und die Hamas versucht natürlich, das Maximum rauszuholen, was den Abzug zum Beispiel der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen angeht, was die Freilassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen angeht, auch solcher, die eben wegen terroristischer Anschläge verurteilt worden sind, die Israelis getötet haben. Und das ist für beide Seiten natürlich eine Verhandlung mit allergrößtem Einsatz. Und deswegen gestaltet sich das so schwierig.
Weiss man Konkreteres dazu, wie sich quasi der erste Vorschlag unterscheidet jetzt von dem Vorschlag, wo auch Hamas bereit war, zum Zustimmen?
Die Details dieser Vorschläge kennen wir alle nicht. Die werden natürlich unter höchster Geheimhaltung verhandelt. Man kennt den Rahmen und man kennt die Forderungen der beiden Seiten. Wo im Moment genau die Verhandlungen stehen, kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber der Hamas war es eben wichtig, einen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen zu erreichen, was Israel immer abgelehnt hat. Bewegungsfreiheit für die Palästinenser im Gazastreifen, auch da ist Israel zurückhaltend. Für Israel steht natürlich in vorderster Linie die Geiseln oder möglichst viele von den Geiseln frei zu bekommen. Das wiederum ist für die Hamas nicht zu machen, weil natürlich die Hamas-Führung damit rechnen muss, dass wenn sie die verbleibenden, überlebenden Geiseln freigeben, Israel seine Militäroperation im Gazastreifen fortsetzt und eben auch versucht, die verbleibenden Hamas-Führer, vor allem Yahya Sinwar, zur Strecke zu bringen.
Die Verhandlungen um die Waffenruhe, die laufen also nach wie vor. Es gibt viele Punkte, wo es im Moment nicht nach einer Einigung aussieht. Und die Invasion in Rafah, die ist nach wie vor im Gespräch bei der israelischen Regierung. Welche Rolle spielen bei diesen Abwägungen, ob man jetzt in Rafah soll den Angriff starten, auch innenpolitische Gründe für die Regierung von Benjamin Netanyahu?
Also für die israelische Regierung ist es, glaube ich, und da gibt es, glaube ich, keinen großen Streit darüber, wichtig, auf diesen militärischen Angriff der Hamas zu reagieren. Deswegen geht man da jetzt mit einer begrenzten Militäroperation vor. Es gibt natürlich Forderungen aus dem Kabinett, auch von den rechtsgerichteten Ministern dort, die sich auch einer Sprache bedienen, die natürlich völlig unangemessen ist, von völliger Vernichtung sprechen. Es gibt aber, glaube ich, aus verschiedenen Richtungen Druck auf Netanyahu. Das ist innenpolitisch einmal so, dass die Geiselfamilien dort sehr regelmäßig in Tel Aviv jetzt demonstrieren und auch die Zustimmungsraten für Benjamin Netanyahu als Premierminister sehr gering sind. Es gibt den Druck eben der extremistischen Mitglieder im Kabinett, dort härter vorzugehen. Es gibt massiven Druck der internationalen Gemeinschaft, angefangen von den Amerikanern über die europäischen Staaten, eben nicht mit einer massiven Militäroperation in Rafah vorzugehen, weil sich dort immer noch mehr als 1 Million Menschen aufhalten in Zeltlagern, die man dort einigermaßen versorgen kann. Jetzt hat Israel gesagt, es hat ein weiteres Zeltlager im Bereich von Khan Yunis oder zwischen Khan Yunis und Deir al-Balah an der Küste errichtet. Kann man auch auf Satellitenbildern sehen, dort sind Zelte aufgestellt worden, dorthin sollen sich jetzt die Menschen begeben. Und für Israel kommt natürlich noch ein Punkt dazu, über den Ägypten nicht gerne redet. Natürlich stellt sich die Frage, wo die ganzen Waffen, die die Hamas am 7. Oktober und in den Kampfhandlungen danach gegen Israel zum Einsatz gebracht hat, hergekommen sind. Und die Vermutung liegt nahe, dass es eben Tunnel von Rafah hinüber in das ägyptische Gebiet des Nordsinai gibt, wo eben seit 10 Jahren im Prinzip die ägyptische Armee gegen Aufständische der Terrormiliz Islamischer Staat kämpft und dort eigentlich auch eine sehr enge Sicherheitszusammenarbeit mit Israel gepflegt hat. Aber es sieht schon so danach aus, dass auf diesem Weg erhebliche Mengen an Material und möglicherweise auch fertig montierte Waffen in den Gazastreifen gelangt sind. Und wenn Israel da sagt, sie wollen diese Tunnel eben zerstören, damit es nicht nochmal passieren kann, dann wird das unter den momentanen Bedingungen nicht gehen, ohne dass es da nochmal zu massiven Vertreibungen von Zivilisten kommt.
Paul, du hast schon angesprochen, dass sich ja wahnsinnig viele Zivilistinnen und Zivilisten auch in Rafah aufhalten. Das ist auch eine Folge davon, dass viele Menschen auch dort geflüchtet sind, aus anderen Gebieten vom Gazastreifen. Was weiss man im Moment über die humanitäre Lage vor Ort?
Also die ist insgesamt natürlich schwierig und die wird jetzt nochmal schwieriger, weil die beiden wichtigsten Übergänge über die Hilfe in den Gazastreifen kommt, im Moment geschlossen sind. Kerem Shalom nach dem Beschuss durch die Hamas und Rafah jetzt, nachdem die israelischen Streitkräfte dort die Kontrolle übernommen haben. Und es gibt schon Warnungen von UN-Organisationen, wenn diese Sperre bestehen bleibt, dass das schwerwiegende Auswirkungen haben wird. Die Versorgungslage ist in Rafah nicht gut, aber deutlich besser zum Beispiel als in manchen Gebieten im Norden, wo Hilfsorganisationen größte Schwierigkeiten haben, Hilfsgüter überhaupt hinzubringen und die dort unter einigermaßen geregelten Bedingungen zu verteilen. Es gibt Berichte darüber, dass bewaffnete Gruppen, wieder auch die Hamas, diese Transporte überfallen, dass es einen Schwarzmarkt gibt im Gazastreifen, auf dem Lebensmittel verkauft werden. Das ist auch ein Punkt, mit dem israelische Regierungsvertreter immer mal wieder argumentieren, dass sie eben Bilder zeigen von Märkten, die es im Gazastreifen gibt. Das ist Teil der Realität. Aber es ist nicht so, dass sich die Menschen dort versorgen können. Die Güter werden da zu horrenden Preisen verkauft und stammen eben oft aus überfallenen Hilfstransporten. Es gibt nach wie vor die Versuche, aus der Luft Hilfsgüter dort abzuwerfen. Die Amerikaner bauen ein Pier auf See, das, wenn es voll funktionsfähig ist, nochmal erlauben soll, bis zu 150 Lastwagenladungen am Tag von Zypern aus in den Gazastreifen zu bringen. Und alleine, dass die Amerikaner diese sehr kostspielige Operation weitertreiben, spricht schon dafür, dass auch sie der Meinung sind, dass die Hilfslieferungen im Moment nicht ausreichen. Vor dem Zwischenfall, den es jetzt gegeben hat, sind, zwischen 200 und 300 Lastwagenladungen am Tag in den Gazastreifen gelangt, nach Angaben der Vereinten Nationen. Nötig, sagen die Hilfsorganisationen, wären mindestens 500.
Und ich nehme an, mit diesen beiden geschlossenen Grenzübergängen wird die Lage sich eher noch zuspitzen.
Davor warnen die Vereinten Nationen jetzt. Allerdings hat Israel auch keine Angaben gemacht, wie lange Kerem Shalom geschlossen bleibt und was der Vorstoß der israelischen Bodentruppen, die sind da mit Panzern vorgerückt, auf das Terminal in Rafah bedeutet, weder auf der Zeitschiene noch für den Betrieb dieser Grenzübergänge.
Die zweite Dimension von dem Ganzen, du hast es auch schon angesprochen, ist ja die Frage, wo sich die Zivilbevölkerung noch sozusagen kann in Sicherheit bringen, auch im Fall von einem möglichen grösseren Angriff auf Rafah. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen da noch offen?
Also das ist ja ein Punkt, wo alle internationalen Akteure darauf hinweisen, dass das eben nicht so einfach geht, dass nochmal etwa 1 Million Menschen sich innerhalb des Gazastreifens in Bewegung setzt. Viele von den Menschen sind mehrfach bereits vertrieben worden und eine Rückkehr in andere Gebiete im Süden ist ohne weiteres nicht möglich. Da muss erst Munition und andere Sprengkörper geräumt werden. Da gibt es Gesundheitsgefahren einfach durch zusammengestürzte Häuser, durch Leichen, die dort wahrscheinlich noch unter den Trümmern liegen und auch immer wieder durch vereinzelte Kampfhandlungen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt komplett Ruhe wäre, sondern es treten eben, wie eben schon gesagt, bewaffnete Gruppen auf. Das muss nicht immer die Hamas sein, aber es ist einfach nicht sicher, um da Zivilisten hinzulassen. Israel will diesen Vorhaltungen jetzt entgegentreten, indem es eben diese Zeltstadt da in dem Bereich am Mittelmeer eingerichtet hat. Da sagen aber internationale Hilfsorganisationen, dass es sehr schwierig sein würde, dort die Versorgung der Menschen sicherzustellen. Es gibt dort keine regulären Wasser- oder Abwassersysteme oder Energieversorgung oder sonstige Dinge. Die ist in Rafah auch schon völlig überfordert. Das war vor dem Krieg eine Stadt mit ungefähr 300.000 Einwohnern. Jetzt ist man bei 1,1, 1,2 Millionen, je nachdem, welche Schätzungen man zu Rate zieht. Also da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Und deswegen warnen eben alle von den Amerikanern über die Bundesregierung in Deutschland, über die anderen europäischen Staaten, Israel davor, dort mit einer massiven Militäroperation vorzugehen.
Paul, die Verhandlungen um einen Waffendeal und jetzt auch die militärische Aktion von Israel, die lenken ja wieder mehr den Fokus auf die Frage, inwiefern Rafah könnte zu so einem entscheidenden Ort oder zu einem entscheidenden Punkt werden in diesem Krieg. Welche mittelfristige Folgen könnte das haben, wenn Israel so einen Angriff tatsächlich durchziehen würde?
Also das würde zumindest mal die Hoffnung, die dann sich doch irgendwie verdichtet haben in den vergangenen Tagen und Wochen, dass man zu einer Waffenruhe kommt, die vielleicht dann einen Übergang ermöglicht und vor allem die bessere humanitäre Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen ermöglicht, das würde das wieder zunichte machen. Ne? Und natürlich gibt es Warnungen auch aus den Anrainerstaaten. Ägypten hat vorhin eine Erklärung des Außenministeriums herausgegeben, in der sie nochmal eindringlich Israel warnen davor, Natürlich befürchtet Ägypten, befürchten andere arabische Staaten, dass letztlich Israel es darauf anlegt, die palästinensische Bevölkerung dauerhaft zumindest in Teilen aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Deswegen weigert sich Ägypten auch, die Grenze zu öffnen. Man könnte ja auch sagen, die Menschen aus Rafah gehen bis zur Beendigung der Militäroperation über die Grenze nach Ägypten. Das will Ägypten auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen glaube ich schon, dass es zumindest es sehr erschweren würde, zu Regelungen zu kommen für die Übergangszeit, die es im Gazastreifen sicher wird geben müssen nach dem Ende der Kampfhandlungen, möglicherweise mit einer Präsenz internationaler Truppen, an der sich dann auch arabische Staaten beteiligen müssten und andere Überlegungen, wie man dort Versorgung und Verwaltung und ähnliche Dinge sicherstellen kann.
Also Befürchtung von Ägypten wäre, dass die Menschen nachher nicht mehr könnten zurückgehen.
Ja, die Befürchtung ist, dass sie eben aus dem Gazastreifen vertrieben werden und Israel, da gibt es ja auch entsprechende Forderungen in der israelischen Politik, jetzt nicht im Kriegskabinett, aber eben von extremistischen Mitgliedern des Kabinetts der Regierung Netanyahu, die davon sprechen, den Gazastreifen wieder zu besetzen oder Pufferzonen im Gazastreifen einzurichten, so dass eben nicht mehr das volle Territorium zur Verfügung steht und letztlich das Ziel ist, die Menschen dort zu vertreiben. Da reden auch manche israelische Minister offen darüber und sagen, die sollen doch bitte in den Nordsinai gehen nach Ägypten.
Gibt es denn Hinweise darauf aktuell, wie realistisch das ist, dass Israel trotz den internationalen Warnungen nicht vor dem Angriff auf Rafah abrückt? Oder im Gegenteil Hinweise darauf, dass man sich vielleicht doch noch wird können auf einen Deal um eine Waffenruhe einigen?
Also wie gesagt, diese Verhandlungen in Ägypten, in Kairo sollen heute weitergehen. Das ist zumindest noch nicht abgebrochen. Ich glaube, wenn Netanyahu an seinem Ziel festhält, das er mal ausgegeben hat, die Hamas militärisch zu zerschlagen, dann wird Israel mittelfristig nicht darum herumkommen, dort nochmal militärisch vorzugehen. Das wollen die meisten anderen Beteiligten verhindern. Allerdings sind wir dann sozusagen bei Fragen, die in diesem Waffenstillstandsabkommen oder wie immer es dann genannt werden wird, geregelt werden müssten. Also Israel ist ja nur im Moment bereit, eine begrenzte Waffenruhe zu akzeptieren, die eine Freilassung der Geiseln ermöglichen soll. Das heißt, man will im Prinzip diese Militäroperationen eigentlich zu Ende führen. Die Hamas fordert natürlich genau das Gegenteil. Sie fordert einen dauerhaften Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Und irgendwo wird man zwischen diesen Polen landen müssen, wenn man zu einer Einigung kommen will. Der internationale Druck auf alle Beteiligten ist, glaube ich, sehr hoch. Und die Chance war wahrscheinlich auch noch nie so gut von den Grundvoraussetzungen wie im Moment. Nur wie gesagt, versucht die Hamas ja auch mit Störmanövern wie diesem Beschuss des Grenzübergangs von dem anderen Grenzübergang aus, das zu hintertreiben. Und das würde ich nicht unterschätzen. Also es geht natürlich schon darum, die Verantwortung der israelischen Seite dazu zu schieben. Und natürlich sind die Druckmittel auf Israel andere. Ne? Also wer kann wirklich Druck auf die Hamas ausüben in der derzeitigen Situation? Maximal Ägypten, würde ich sagen, über den Militärgeheimdienst. Und die Druckmittel auf eine demokratisch legitimierte Regierung wie die von Benjamin Netanyahu sind natürlich wesentlich größer, zumal Israel ja nicht unwesentlich von amerikanischer Militärunterstützung abhängig ist.
Mhm. Danke vielmals für die Einordnung, Paul.
Ja, gerne.
Wer noch mehr möchte lesen über die aktuelle Lage in Rafah, wir verlinken auch noch die aktuelle Berichterstattung dazu im Beschreib zu dieser Episode. Wie sich die Lage dort weiterentwickelt, auch das kann man bei uns noch auf der Webseite und in der App nachlesen. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Morgen ist Auffahrt und es gibt eine kleine Pause. Wir sind zurück am Freitag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.